Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich und heute begrüßt mit einem besonders herzhaften, tief empfundenen Grüezi unsere Zuschauer, unsere Fans, unsere Kritiker auch in den Benelux-Ländern, in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Briefe, die wir erhalten haben. Eine wachsende Schar von Daily-Befürwortern scheint sich da am Morgen früh aufzurappeln vor die Bildschirme. Ich freue mich, dass Sie da sind, die Benelux-Freunde. Sie seien herzlichst begrüßt hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 29. Oktober 2024. Toll, wunderbar. Ich freue mich. Das ist ein Motivationsbooster der ganz speziellen Art. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige nach diesem informellen Werbespot auf unsere Zuschauer in den Benelux-Ländern. Vor kurzem hat Elon Musk einen Rekord erzielt. Seinem Weltraumunternehmen gelang es, dass eine Rakete wieder am Startturm landen konnte. Weniger bekannt ist, dass Musk auch mit dem Silberminengeschäft liebäugelt. Von den Elektroautos über die Raketen, die Himmelskörper bis zu den Solaranlagen sind seine Unternehmen auf Silber angewiesen. Weltweit überschreitet die Nachfrage nach Silber das Angebot zum vierten Jahr in Folge. Zwar ist der Silberpreis gestiegen, aber noch weit entfernt von seinem Höchstpreis. Im Vergleich zu Gold scheint Silber zudem günstig bewertet, obwohl es das historisch wichtigste Geldmetall ist. Investieren Sie jetzt mit dem S-Deposito der BB Wertmetall in Silber und bleiben Sie dabei flexibel. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito für Depot. Das S-Deposito verbindet die Eigenschaften von Silber mit der Flexibilität eines Depots. Mit jeder Einzahlung erwerben Sie reines Silbergranulat. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz sicher und versichert. Mehr Informationen dazu finden Sie auf silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Eine der größten Gefahren der Gegenwart in der Schweiz, in Österreich, in den Benelux-Ländern, aber auch insbesondere in Deutschland, wo die Gutmenschen immer wieder leichtes Spiel haben, auch in den Medien, bei den Intellektuellen, in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten der ganz engen Unterhosen, der beschränkten Meinungskorridore. Im Grunde haben sie ja gar keine Meinungsvielfalt mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Fernsehen in Deutschland. Da ist alles vorher abgekartet. Das ist ein Figurenreiten der sterilsten Art. Ganz wenige Ausnahmen mag es geben. Ich lobe von Zeit zu Zeit eine Sandra Maischberger. Früher, vor allem auch während der Corona-Zeit, fand ich, hatte Markus Lanz auch den Mut gehabt, hier andere Stimmen reinzubringen. Aber insgesamt herrscht da bleierner Konformismus. Und das ist gefährlich, meine Damen und Herren. In der Demokratie brauchen wir Auseinandersetzung. Und wenn das Fernsehen, das Öffentlich-Rechtliche versagt, dann müssten ja die gedruckten Medien, die Printmedien oder die Online-Medien in die Bresche springen, aber auch da Fehlanzeige. Die sogenannten Legacy-Zeitungen, also die traditionellen Medienhäuser, haben sich eben auch wie eine Wagenburg um die Etablierten geschart. Deshalb ist eben die Kritik am Establishment, vor allem am deutschen Establishment, an einem viel zu kleinen Ort. Und das ist eben dieses Gefühl einer beklemmenden Atmosphäre, dass sie da bekommen, das sich da einem zwangsläufig aufdrängt. Man fühlt sich umstellt eben von Inquisitorengesichtern, von diesen Schießscharten-Augen und Guillotinenfiguren, die geradezu darauf zu lauern scheinen, bis jemand irgendetwas gesagt hat, ein Wort, ein Adjektiv, dass man ihn so im Mund umdrehen kann, bis es dann den gewünschten verunglimpfenden Effekt erzielt. Und das ist, was Sie hier beobachten, was hier im Vollzug stattfindet, ist das Ende einer demokratischen Streitkultur, ist das Ende der Demokratie. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. In der Demokratie brauchen Sie immer eine Auswahl. Nur in Autokratien und in Diktaturen ist es so, dass die Opposition, wenn sie überhaupt zugelassen wird, oder eine Scheinopposition, dermaßen entschärft, verharmlost ist, dass sie gar keine Opposition ist, oder aber eben die Oppositionellen werden ins Gefängnis gesteckt, werden verunglimpft, werden eben so dargestellt, dass sie gar keine Alternative bieten zu einem Wahlvorgang oder in einem Wahlvorgang. Und das darf nicht passieren. Aber wir haben es immer wieder erlebt. Schauen Sie in die Vereinigten Staaten von Amerika 2016. Frenetisches Mediengebrüll. Hillary Clinton war die einzig wählbare Kandidatin. Wer auch nur schon auf die Idee kam, sein Kreuzchen unter dem Namen Donald Trump zu machen, wurde als Demokratiefeind, als Demokratieverächter hingestellt. Schauen Sie bei uns, Klimadebatte. Wer es wagte, eine andere Meinung zu haben, wurde sofort in den Senkel gestellt und nicht widerlegt, sachlich, sondern ausgeschlossen aus dem Kreis der Satisfaktionsfähigen. Nehmen Sie einen hochprofilierten Autor und hochverdienten Spitzenbeamten, Staatsmann wie den Thilo Sarrazin, der über Jahre hinweg an einer leitenden Stellung in Berlin gewirkt hat. Als er sein Buch schrieb, Deutschland schafft sich ab, hat das ganze deutsche etablierten Gewusel, diese ganze Elite, diese zum Teil auch Scheinelite, sich verbündet gegen ihn und gesagt, das ist nicht hilfreich, so etwas soll man nicht lesen. Die Zeitungen haben ihn verunglimpft, als Rassisten und so weiter dargestellt. Warum? Weil er Missstände im Migrationsbereich aufgezeigt hat. Bei Corona das Gleiche. Wenn Sie da Zweifel angemeldet haben an der hochwohllöblichen Weisheit der Regierenden, dann sind Sie als Mörder hingestellt worden. Ja, Sie nehmen in Kauf, dass Ihre Großmutter stirbt. Sie haben kein Herz, Sie haben keine Menschlichkeit. Das Gleiche noch schriller, noch extremer, noch feindseliger beim Ukraine-Krieg. Und wissen Sie, was da dahinter steckt? Um es jetzt mal ganz einfach hier zur Kenntlichkeit zu entstellen, es ist die linke Intoleranz. Und ich unterstreiche die linke Intoleranz. Natürlich gibt es auch intolerante Rechte. Aber die Linken haben hier eine ganz spezielle Achillesferse. Und ich fände es wünschbar, wenn sich vor allem die Linken das bewusst machen würden. Denn es gibt in Deutschland oder es gab in Deutschland sehr viele Linke, sehr viele Sozialdemokraten, ja sogar Grüne, die diesen Moralismus, die diesen Verunglimpfungsfimmel nicht mitgemacht haben. Als Namen würden mir da einfallen ein Otto Schily, ein Gerhard Schröder, auch ein Franz Müntefering zum Beispiel, Wolfgang Clement, diese sozialdemokratischen Pragmatiker, oder nehmen Sie einen Klaus von Donani, das gibt es schon. Ich sage nicht, dass der Linke zwangsläufig so ist, aber die Linken haben hier ein spezielles Problem, weil die Linken in ihrer Identität, in ihrem Selbstverständnis davon ausgehen, dass sie eigentlich die Gerechtigkeit verkörpern, dass sie die Gerechtigkeit in dieses ungerechte, irdische Leben hineinbringen. Und Sie merken es ja jetzt schon am etwas weihevollen Beiklang meiner Stimme. Hier bilden sich ein paar Leute dann jeweils ein. Sie würden sozusagen das Paradies auf Erden verwirklichen können. Aber wie wir ja wissen, dank dem großen und großartigen österreichisch-britischen Philosophen Sir Karl Raimund Popper, ist der irdische Weg ins Paradies mit Höllensteinen gepflastert, beziehungsweise dieser Weg ist ein Irrweg, der eben in die Hölle führt. Und dieser moralische, sich eben moralisch selbst erhebende Anspruch, der ist etwas ganz Gefährliches und er zerstört am Ende die Demokratie. Und dass wir heute diese Stimmung haben, ist natürlich auch die Folge der Tatsache, dass eben gewisse Linke durchmarschiert sind an die Hebel der Macht und dass die Bürgerlichen jahrelang mürbe geklopft oder eben auch opportunistisch, entsprechend wendehälsig unterwegs, sich diesem Moralismus anbieten, anpassen. Warum? Weil es eben einfacher ist, den anderen zu verunglimpfen, als sich mit seinen Argumenten auseinanderzusetzen. Nehmen Sie jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika. Es gab soeben einen großen Gipfel im Madison Square Garden, der vielleicht im Moment dezent favorisierte Donald Trump. Wer hätte das gedacht noch vor zwei Jahren? Er könnte es tatsächlich noch einmal schaffen. Hat einen großen Aufmarsch da gehabt, eben in dieser Kultstätte öffentliche Veranstaltungen. Und Trump wird in den letzten Tagen und Wochen zusehends brutaler als Faschist verunglimpft. Jetzt ist das natürlich eine Verzweiflungstirade, eine Verzweiflungsattacke. Aber es ist eben auch der gezielte Versuch, den politischen Gegner zum Abschuss freizugeben. Und dagegen, meine Damen und Herren, da muss man sich wehren, auch als Bürger, auch als Journalist vor allem. Das darf man doch denen nicht durchgehen lassen. Aber eben die Medien machen sich da allzu widerstandslos zum Erfüllungsgehilfen dieses Moralismus. Das ist für mich eines der ganz, ganz großen Probleme, das wir haben, vor allem in Deutschland. Man redet nicht miteinander, man streitet nicht miteinander, man hat keine Auseinandersetzung. Dieser linke Meinungsterror, dieser Tugendterror, wie es Thilo Sarrazin einmal ausgedrückt hat in einem seiner Bücher, ist ein echtes Problem. Und wir müssen hier die Streitkultur, und das heißt nicht der Streit als Ziel der Auseinandersetzung oder des Gesprächs, aber die Möglichkeit, die Eventualität des fundierten Streits auf der Grundlage von Argumenten, die müssen wir als Bürger wieder zurückholen, wenn die Medien versagen, wenn die Politiker sich hier in der bequemen Pose der allseitigen Verteufelung sich das bequem machen, da eben der Auseinandersetzung ausweichen. Und man muss auch einem Fernsehen die Zwangsgebührengelder verweigern, dass hier den Auftrag nicht ernst nimmt, dass eben diese Diskussion nicht stattfinden lässt. Das zweite große Problem, das sie in Deutschland haben in der Politik, und das ist auch etwas, was ich in der Schweiz beobachte, da ist etwas kaputt gegangen in der Corona-Zeit. Zum einen haben die Regierungen natürlich den Zaubertrank der Macht gekostet. Gewissermaßen, sie sind da wie der Obelix ins Fass hineingefallen und kommen jetzt von dieser Allmachtsallüre nicht mehr runter. Wir schaffen das, nicht nur bei den Flüchtlingen, nicht nur beim Klima, natürlich auch bei Corona. Und Russland nehmen wir dann noch auf dem Rückweg ein. Die werden dann zwangsdemokratisiert nach unserem Gusto. Wir müssen nur mit Herrn Kiesewetter und Frau Strack-Zimmermann zusammen ein bisschen deftige Reden halten. Dann kommt es dann schon gut. Und daran glauben, das sind diese Irrvorstellungen, die sich jetzt verbreiten. Das ist ein Machtrausch der Politik, das sind Machtanmaßungen, die da stattfinden. Und in diesem Zuge ist auch der Umgang, der haushälterische Umgang mit dem Steuergeld der Steuerzahler in Deutschland, der Unternehmen, der Betriebe, zu Schanden geritten worden. Sie haben heute eine deutsche Politik der Milliardenjongleure. Sie glauben, für alles und jenes Geld zu haben, in der ganzen Welt das Zeug und die Kohle gewissermaßen verschleudern zu können. Dabei reicht es an allen Ecken, hinten und vorne nicht mehr. Und mir scheint es sehr bezeichnend, dass Sie jetzt in Ihrer Ampelkoalition, in der Süddeutschen Zeitung übrigens, schreiben Sie, Ampelkoalition wartet auf den Knall. Es könnte sein, dass noch vor Weihnachten diese Regierung zerbricht. Und ein Thema, das da umstritten ist, ist die Schuldenbremse. Die Linken wollen die Schuldenbremse lockern und die Bürgerlichen, also die Bürgerlichen gewissermaßen auch ein bisschen noch in Anführungszeichen, die FDP, aber hier hält sie Kurs, sieht es aus zumindest für mich, sie hält an der Schuldenbremse fest. Und diese Politik, dieser Angriff auf die Schuldenbremse ist natürlich auch Ausdruck der Tatsache, dass sie in Deutschland kein Bewusstsein mehr haben der Politik für das Geld anderer Leute. Man gibt das einfach, man wirft das mit beiden Händen zum Fenster heraus, als ob es kein Morgen gäbe. Dabei hat das Konsequenzen. Und die Konsequenzen sind fatal. Diese Machbarkeit, diese Allmachtsallüre hat sich bereits in der grünen Industriepolitik ausgewirkt. Ich komme gleich darauf zu sprechen, wenn wir über den Stellenabbau und die Fabrikschließungen bei VW zu reden kommen. Deutsche Autoindustrie im Niedergang. Volkswagen will laut Angaben des Betriebsrats in Deutschland mehrere Werke schließen. Das ist gesagt worden in Wolfsburg. Insgesamt 120.000 Mitarbeitende hat der größte Autobauer Europas, 60.000 davon in Wolfsburg. Es könne zu Zehntausenden von Arbeitsplätzen kommen, die verloren gehen. Drei Fabriken sind bedroht. Und die Probleme von VW sind natürlich Probleme der deutschen Politik. Die Autokonzerne, da sind sie dann wieder selber schuld. Herbert Diess, der frühere Vorsitzende von VW, hat sich gewissermaßen am Nasenring auf die grüne Schlachtbank führen lassen, beziehungsweise seine Firma. Er selber hat sich ja rechtzeitig abgeseilt oder ist abgeseilt worden und hat genügend Geld in Sicherheit gebracht. Aber das gilt natürlich nicht für die Angestellten, das gilt nicht für die Zulieferer und das gilt nicht für die deutsche Volkswirtschaft. Also hier hat natürlich die Politik einen ganz entscheidenden Anteil, aber die Politik ist, beziehungsweise die Unternehmen, haben da zu wenig Widerstand geleistet. Auch deshalb, weil Volkswagen natürlich ein von der Politik zum Teil mitkontrollierter Betrieb ist. Und wenn jetzt einige da in Deutschland in den Regierungsbüros, die ja auch fremdfinanziert sind, die müssen sich auch keine Sorgen machen über ihren Lebensunterhalt, die sind abgesichert. Wenn da jetzt einige Fantasten spekulieren, man möge auch noch einen Handelskrieg gegen China machen, dann sage ich Ihnen, gehen da die Lichter aus. Die CDU macht schwere Vorwürfe dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Vorsitzende Friedrich Merz wirft Wagenknecht vor, die Koalitionsgespräche ihrer Partei mit CDU und SPD zu torpedieren. Sie wolle verhindern, Frau Wagenknecht, dass dieses sogenannte Bündnis in die politische Verantwortung komme. Und das geht nicht. Sie würde da einfach Nein sagen und Positionen von Russland und Putin vertreten. Für die CDU gäbe es keine Diskussion, die in Frage stelle, ich zitiere, die feste Bindung an die NATO und die EU oder die Ukraine-Hilfe. Ja, da dringt natürlich eben jetzt der USA-Vasall durch, Friedrich Merz, nibelungentreu, vielleicht noch fast nibelungentreuer als Kanzler Scholz an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika, auch dann, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika eine Politik machten, die direkt den Interessen der Bundesrepublik zuwiderläuft. Und diese Unterscheidung hier ist wichtig, dass die Bundesrepublik enge Beziehungen unterhält, auch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber den USA entgegenbringt, dass wir den USA in vielerlei Hinsicht nahestehen. Die USA hatten ja mal fast eine deutsche Bevölkerungsmehrheit im Verlauf ihrer Geschichte. Sehr, sehr viele Auswanderer, Zuwanderer aus Deutschland haben die USA geprägt. Nicht zuletzt die Familie des heutigen Präsidentschaftskandidaten Trump kommt ja aus Deutschland. Das ist alles unbenommen. Aber die deutsche Politik muss eben auch die Kraft haben, das würde ich erwarten, dass wenn eben die USA eine Politik betreiben gegen die Interessen der Bundesrepublik, ja, dann brauchen sie einen Kanzler wie den Gerhard Schröder. Der sagt, basta, nein, das akzeptieren wir nicht. Und da ist eben dieser Friedrich Merz für mich nicht fassbar, beziehungsweise er ist fassbar und mein Eindruck ist, dass er, was auch immer, right or wrong, it's my country, the United States of America. Aber der Mann darf nicht vergessen, dass er in der Bundesrepublik wirkt und nicht als Abgesandter der USA. Und das dringt hier bei diesen Wortäußerungen durch. Und da muss man entgegnen, Sarah Wagenknecht, Entschuldigung, ich habe sie auch schon kritisiert, aber hier hat sie natürlich recht. Das sind ihre entscheidenden Wahlansagen. Sie will keine Stationierung dieser NATO-Raketen, sie will Friedensverhandlungen, wie übrigens auch Donald Trump, in den USA. Mal sehen, wie sich dann der Herr Merz positioniert da als Transatlantiker, ob er zusammen mit den Gretas, die gibt es zwar gar nicht mehr richtig, und den anderen auf die Barrikaden steigt mit dem Mainstream gegen Trump oder ob er hier dann plötzlich wieder das Mäntelchen wechselt. Aber Frau Wagenknecht hat recht, aus ihrer Sicht. Sie ist für das gewählt worden und nicht einfach als Mehrheitsbeschafferin für die CDU, dass sie hier Widerstand leistet, beziehungsweise auf diesen Grundsätzen pocht. Das ist ihr doch zugute zu halten. Da muss man sie auch nicht verunglimpfen. Deswegen, das ist ihr demokratischer Auftrag. Und dass Merz das kritisiert, zeigt auch, dass er offensichtlich seine Positionen je nach Machtinteresse ändert, weil sonst hätte er ja Verständnis für das, was Frau Wagenknecht hier tut. Vergessen wir nicht, eine Mehrheit der Parteien in Thüringen, um diesen Landtag geht's ja, eine Mehrheit der Parteien in Thüringen, der gewählten Abgeordneten, wollen eine andere Politik als Herr Merz. Das ist auch mal eine Tatsache. Also, Sie spüren da schon, wie sich dieser transatlantische Erfüllungsgehilfe, wie der sich da auch in ein interessantes, nennen wir es mal so, interessantes Spannungsverhältnis mit der Demokratie begibt. Donald Harris warnte vor Masseneinwanderung. Das ist ganz interessant. Donald Harris ist der Vater von Kamala Harris und er ist ein marxistischer Ökonom, der an der University of Stanford in Kalifornien gelehrt hat. Stanford ist eine der großen Elite-Universitäten der Ivy League, also ein international hoch nachgefragtes Hochleistungsbildungsinstitut. Und dort hat er ein Buch geschrieben unter dem Titel 1988 bereits Black Economic Progress, an Agenda for the 1990s. Und er argumentierte dort, dass die zunehmende Einwanderung von gering qualifizierten Arbeitern den US-Arbeitern schade und insbesondere schwarze Amerikaner benachteilige, da diese einen großen Anteil der gering qualifizierten Arbeitskräfte ausmachen. Obwohl Donald Harris nur wenige Kilometer von seiner Tochter entfernt in Washington D.C. lebt, haben die beiden kaum Kontakt, was auf die schwierige Beziehung nach der Scheidung von Kamalas Mutter im Jahr 1972 und den verlorenen Sorgerechtsstreit zurückzuführen ist. Ist hochinteressant, dass ein marxistischer Ökonom vor der Masseneinwanderung warnt, und zwar aus, man könnte sagen, sozialer Hinsicht. Der Denkfehler der Linken, dass sie die Zuwanderungspolitik den Rechten überlassen haben und eben das nicht beherzigt haben, was hier der Vater von Kamala Harris sagt. Und er hat natürlich zweifellos recht. Diese Masseneinwanderung schadet den Schwächsten. Qualifizierten, schadet natürlich in den USA den Schwarzen, erzeugt dort den größten Lohndruck und ist als solche unsozial. Vor allem auch ältere Arbeitnehmer werden da aus dem Arbeitsmarkt verdrängt. Interessant ist nun, dass ein Donald Trump von seinen Gegnern als Faschist und Rassist betitelt wird, während ein schwarzer marxistischer Ökonom genau das Gleiche sagt. Und hier hören wir dann etwas anderes. Das ist die politische Korrektheit. O'Brien warnt vor drittem Weltkrieg. Robert O'Brien, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater unter Trump, warnt vor einem dritten Weltkrieg, vor der Gefahr einer nuklearen Konfrontation mit Russland, sollte die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. Dem erteilte er eine Absage, fügte dann aber gleich hinzu, man müsse der Ukraine andere Sicherheitsgarantien geben, zum Beispiel durch die Stationierung von Truppen europäischer Staaten, etwa Polen und anderen. Aber die NATO, das sei viel zu gefährlich, das sei eine Provokation, das dürfe man auf keinen Fall tun. Was man tun müsse, man müsse die Sanktionen gegen Russland, die Wirtschaftssanktionen, gezielter und strenger anwenden, um dort einen entsprechenden Schaden, eine Wirkung erzielen zu können. Diese Denkweise geht meines Erachtens in die richtige Richtung. Er hat erkannt, dass diese NATO-Politik natürlich das Problem verschärft, denn die NATO-Einbindung, die NATO-Anbindung der Ukraine ist der eigentliche Kriegsgrund aus Sicht der Russen. Das haben die Amerikaner schon 2008 erkannt. Sie haben es trotzdem gemacht, fahrlässigerweise. Das ist richtig. Auf der anderen Seite kann man kritisch hinzufügen, eine Verschärfung der Sanktionen wird nicht und nie dazu beitragen, dass man wieder ein Verhältnis auf Augenhöhe bekommt mit Russland. Und meines Erachtens ist es wichtig, dass der Westen, vor allem auch Europa, mit Russland wieder sachliche Beziehungen aufnehmen kann, damit wir die Russen nicht noch mehr in die Arme von Blöcken treiben, beziehungsweise die Blockbildung vorantreiben, die vielleicht eine Zeit lang im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika ist, aber sicherlich nicht im Interesse von Europa. Und interessant ist ja, dass Präsident Putin am BRICS-Gipfel gesagt hat, er wünsche sich gute Beziehungen wieder mit den Amerikanern und auch mit dem US, vielleicht mit dem möglicherweise dann bald wieder einmal ins Amt kommenden Präsidenten Trump. Also hier ist ja die Brücke noch nicht endgültig zerstört. Der Iran will keinen Krieg. Auch interessant, der Iran hat sich da die jüngsten Schläge Israels zurückhaltend geäußert, muss natürlich seine Interessen auch vertreten. Aber bis jetzt sieht es also nicht so aus, dass die Mullahs da die Eskalationsschraube in dem Sinn betätigen. Und Israel muss sich einfach fragen, wie weit gehen wir? Denn die anderen Länder, Libanon, Iran, haben auch ein Selbstverteidigungsrecht. Und wenn sich Israel nicht an die Regeln hält, dann führt das zu noch mehr Unfrieden in dieser bereits heillos beunfriedeten Welt. In diesem Zusammenhang auch zu nennen, dass Israel die Behörde UNRWA nicht mehr zulassen möchte. Das ist jene humanitäre Flüchtlingsorganisation der UNO. Israel sagt, Mitarbeiter dieser UNRWA waren beteiligt an den Massakern vom 7.10. Es sollen 12 gewesen sein von 13.000 insgesamt. Ich habe schon höhere Zahlen, Mitarbeiterzahlen gehört, 30.000, aber die Zahl, die ich da in der Financial Times gelesen habe, 13.000. Und die FT hält fest, dass es Israel nicht überzeugend gelungen sei, den Standpunkt darzulegen, dass diese 12 tatsächlich involviert gewesen seien. Aber selbst wenn sie es waren, fürchterlich schlimm, keine Frage. Aber 12 von 13.000, deswegen eine UNO-Organisation nicht mehr zuzulassen im humanitären Bereich, damit dokumentiert Israel in den Augen der Kritiker, dass es nicht bereit ist, sich an die Regeln der UNO zu halten, was ja der sogenannten Wertegemeinschaft des Westens so wichtig ist, und damit wirft und natürlich schüttet Israel Wasser auf die Mühlen jener Propaganda, die gegen Israel gerichtet ist. Massenproteste in Tiflis, Sie haben es mitbekommen, Wahlen in Georgien, da läuft für mich jetzt ein Drehbuch Ukraine 2. Die Opposition ist massiv angestachelt vom Westen, ermutigt, man hat das schon einmal gemacht mit dem früheren Präsidenten Georgiens Saakaschwili, der hat dann diese Teilrepubliken, diese autonomen Gebiete, das Südossetien angegriffen. Die Russen haben zurückgeschlagen, das ist also so dokumentiert von einer OECD-Diplomatin schweizerischer Herkunft. Also nicht die Russen haben da angefangen, es waren die Georgier, aufmunitioniert vom Westen, angestachelt, ähnlich wie Zelensky, wie die Ukrainer. Und jetzt geht's wieder los. Die Opposition verweigert die Anerkennung des Wahlresultats. Man behauptet einfach, das sei eine russlandfreundliche Regierung. Wir werden hier Gegensteuer geben in der Zeitung. Und in Deutschland schüttet er auch der SPD-Abgeordnete Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, ein Kriegstreiber, er völlig gegen die Ostpolitik von Willy Brandt gerichtet, dieser SPDler, das muss man sich auch mal vorstellen, der schüttet auch wieder Benzin ins Feuer und sagt, ja eben, da müsse man jetzt, auf keinen Fall dürfe man da dieses Wahlresultat anerkennen. Da habe ich mir eine böse Seitennotiz gemacht und gesagt, wenn ich das letzte Jahrhundert deutscher Außenpolitik mir vor Augen führe, insbesondere während der beiden Weltkriege, da muss ich sagen, eine Lektion der Geschichte, und ich sage das als 25% Deutscher, Sie verstehen mich nicht falsch, eine Lektion der Geschichte wäre es ja vielleicht für die deutsche Außenpolitik, sich nicht unbedingt für die Eskalation von Konflikten zu engagieren, weil da hat man in der Vergangenheit nicht immer so ein gutes Händchen gehabt, um es mal zurückhaltend auszudrücken, sondern eher, dass man sich dafür die Begrenzung von Konflikten engagiert. Aber kaum sitzt eben einer auf so einem subventionierten, fremdfinanzierten Politikerstuhl, befällt ihn das Napoleon-Syndrom, bekommen sie plötzlich größenwahnsinnige Anwandlungen. Aber da muss man ihnen einfach auch als Medium die rote Karte zeigen. Allerdings lese ich da keine müde kritische Zeile im Mainstream unseres nördlichen Nachbars, was die Medien angeht. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es hätte noch weitere Themen gegeben, aber wir können im Verlauf der Woche auf diese dann auch zurückkommen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Die Sendungen sind etwas länger geworden, fühlen sich aber kürzer an. Ich hoffe, es hört mir immer noch jemand zu. Morgen melde ich mich pünktlich wieder zurück, wünsche Ihnen einen tollen Tag und alles Gute. Bis bald mit einem speziellen Auf Wiedersehen an unsere Freunde in den Benelux-Ländern. Freut mich enorm, dass Sie sich da gemeldet haben. Ganz herzlichen Dank auch dafür.